Also erstmal schönen guten Abend allerseits. Ich heiße alle willkommen im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg, deren Landesvorsitzende ich bin, im Namen der Gemeinderatsfraktion der Linken in Tübingen und im Namen des Bündnisses Kein Knoten für Zetkin. Wir machen also den Abend zusammen. Und wir haben einen Gast, einen Referenten, den Jörn Schüttrumpf, den einigen schon kennen. Ihn begrüße ich natürlich besonders. Ja, also wir freuen uns über das anhaltend bestehende Interesse an Clara Zetkin. Wir haben uns gerade vorhin unterhalten. Jörn Schüttrumpf kam jetzt gerade von einigen anderen Stationen, wo er Vorträge gehalten hat. Da wusste kaum jemand was über Clara Zetkin. Die Tatsache, dass das in Tübingen anders ist, verdanken wir eigentlich einer Historikerkommission und ihrer Arbeit über Tübinger Straßennamen. Als sie vorgeschlagen haben, also auch Clara Zetkin zusammen mit wirklich üblen Gesellen einen Knoten im Straßenschild zu verpassen, sind wir natürlich erstmal überrascht gewesen, sind erschrocken. Und dann wir, also Rosa-Luxemburg-Stiftung, Tübinger Gemeinderatsfraktion, haben uns dann aber sofort überlegt, wir reagieren jetzt nicht mit Abscheu und Empörung, sondern wir versuchen ernsthaft, uns mit diesen Vorwürfen auseinanderzusetzen und sind auch bereit dazu, Aspekte von Clara Zetkins Lebenswerk, Biografie zu sehen, die uns vielleicht noch nicht so geläufig waren, und versuchen dazu einer umfassenden Würdigung zu kommen. Jörn Schüttrumpf war dann wirklich einer der ersten Ansprechpartner. Und dann hat sich im Zug dieser Auseinandersetzung auch das Anti-Knoten-Bündnis gebildet, das also sehr große Beiträge da auch zur Diskussion und zu einer Kampagne letztlich geleistet hat. Und ich muss sagen, aus der Rückschau betrachtet, ich finde nach wie vor, dass, oder mehr denn je sogar, dass es wirklich ein Kulturkampf von rechts war, der da versucht worden ist anzuzetteln, und eine Symbolfigur der Linken, das ist Clara Zetkin als Feministin, Antifaschistin, Kommunistin selbstverständlich, da eine Symbolfigur zu beschädigen. Und ich bin sehr froh darüber, dass das nicht geklappt hat. Naja, und die ganze Auseinandersetzung hatte ja dann auch noch eine schöne Pointe. Und wir machen das jetzt so, dass Gerlinde Strasdeit und anschließend Sophie Vogtmann vom Anti-Knoten-Bündnis uns nochmal erklären, wie diese Auseinandersetzung gelaufen ist. Und dann wird Jörn Schüttrumpf einiges über neue Erkenntnisse zu Clara Zetkin sagen und auch nochmal über die Einschätzung der Person. Also Jörn Schüttrumpf ist spezialisiert auf Zetkin und Rosa Luxemburg, kann man sagen. Und er gibt die Briefe von Clara Zetkin zwischen 1914 und 1933 heraus. Jetzt erschien gerade der zweite Band, ich glaube von 19 bis 23. Und das ist auch die fragliche Periode, um die es auch in dieser Auseinandersetzung in Tübingen ging. So, und jetzt muss ich noch zwei Dinge, glaube ich, sagen. Ja, also einfach der Hinweis, es geht eine Anwesenheitsliste rum, die ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bitte darum, sich einzutragen, das ist einfach, die Stiftung erhält öffentliche Gelder und wir müssen auch Nachweise über unsere Arbeit erbringen und dass es Interesse an dieser Arbeit gibt. Und ich möchte darauf hinweisen, da hinten ist der Wolfgang von der Buchhandlung Quichotte, hat einen schönen Büchertisch gemacht, sodass wir also auch hier gleich die Bücher und auch von Jörn sehen und auch von Hervé über Zetkin und Ähnliches. Da kann man also stöbern und kann sich bedienen. Und vielen Dank dafür und jetzt gebe ich das Wort an Gerlinde Strasdeit.
Vielen Dank, Renate. Ja, schönen guten Abend auch von mir im Namen der Gemeinderatsfraktion der Tübinger Linken und danke an Jörn Schüttrumpf, da muss ich auch immer, für seine Bereitschaft, heute ein zweites Mal zum Thema Clara Zetkin in Tübingen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu referieren. Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir unser gut besuchtes Podium im Technischen Rathaus hatten, auf dem auch die Professoren Grewe und Grossmann für die Geschichtskommission eingeladen und anwesend waren. Ich möchte betonen, wir Linken sind einer kritischen Debatte zur Person Clara Zetkin und über die Situation in der kommunistischen Bewegung in den frühen 20er Jahren nicht ausgewichen, sondern wir haben die öffentliche Diskussion mit mehreren Veranstaltungen befördert. Im Gegensatz zur Verwaltung der Stadt, die versucht hat, ganz ohne öffentliche Debatte der Clara-Zetkin-Straße einen stigmatisierenden Knoten zu verpassen. Als Gemeinderatsfraktion lag uns daran, einen stigmatisierenden Knoten am Straßenschild von Clara Zetkin zu verhindern. Einen Knoten, der nicht aufklärerisch wirken sollte, sondern der die rote Frauenrechtlerin und Antifaschistin mittels einer Liste der Geschichtskommission auf eine Stufe gestellt hat mit Nazis, Rassisten und Kolonialverbrechern. Die damalige Sozial- und Kulturbürgermeisterin Frau Dr. Harsch stützte dieses Vorhaben, übernahm pauschal alle Vorschläge der Geschichtskommission, stellte sich aber nie einer Debatte. Sogar im zuständigen Kulturausschuss, das ist ein Fachausschuss, eine Woche vor der beschließenden Gemeinderatssitzung noch, waren Diskussionsbeiträge nicht zugelassen. Als Stadträtin durfte ich dort lediglich kurze Fragen stellen und die Beschlussvorlage nicht kritisieren. Der Tübinger Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung dann nicht. Er folgte am 26. Oktober letzten Jahres unserem Antrag und lehnte mit deutlicher Mehrheit einen Knoten für die Zetkinstraße ab. Das war nicht von vornherein abzusehen. Denn aus dem Gemeinderat hat es zuvor sehr viel Lob gegeben für die Gesamtarbeit der Geschichtskommission und des Kulturamts, aber eben nicht beim Thema Clara Zetkin. Dieser Erfolg war nur deshalb möglich, weil es zuvor mehrere Veranstaltungen zu dem Thema gab und das Bündnis Kein Knoten für Zetkin gute Öffentlichkeitsarbeit leistete und die Rosa-Luxemburg-Stiftung und zahlreiche Mitstreiterinnen uns unterstützten. Dafür nochmals Danke an alle. Genau. Wir konnten übrigens auch auf Tübinger Bezüge von Clara Zetkin hinweisen. Die gefährlichste Hexe Deutschlands, so nannte sie einmal Kaiser Wilhelm II., war Anfang des Jahres 1919 mit Morddrohungen stand nationalistischer Studenten konfrontiert und floh deshalb von Stuttgart nach Tübingen, wo sie sich vorübergehend aufhielt in der Neckargasse 4a. Die Rettungsaktion war koordiniert worden von dem Studenten Felix Weil, später ein Mitbegründer des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Ebenfalls am 26. Oktober beschloss der Gemeinderat nur mit einer Stimme Mehrheit, dass die Bismarckstraße zukünftig einen Knoten erhalten soll. Die Zetkinstraße ist nur wenige Häuser lang, eine Sackgasse. Die Bismarckstraße dagegen ist eine der längsten Straßen Tübingens. Die Geschichtskommission hatte für Bismarck keinen Knoten vorgesehen, obwohl an seinen Händen Blut klebt und die Liste seiner Vergehen lang ist. Niederschlagung der demokratischen Revolution, Verteidigung der Fürstenherrschaft, preußischer Militarismus, Sozialistengesetze, Kolonialverbrechen, Rassismus und Judenfeindlichkeit. Bislang hat die Verwaltung den Bismarck-Beschluss des Gemeinderats nicht umgesetzt. Als ich das im Tagblatt letzten Mittwoch vermerkte, bekam ich eine Rückmeldung aus der Verwaltung, ja, man sei da dran. Ich habe mir das Dransein am Wochenende mal genau angeschaut. Tatsächlich gibt es schon einen Bismarck-Knoten, nur der ist in der Friedrichstraße angebracht und ohne jeden Hinweis auf Bismarck, ohne QR-Code und rund 50 Meter weiter weg von der eigentlichen Abzweigung zur Bismarckstraße. Und wo? An einem ganz neutralen Pfahl. Ist einfach so ein Stecke. Wenn möglich, ja genau, jetzt haben wir die Fotos sogar da. Ich glaube, er hat noch zwei. Okay. Mit. So, das macht noch mal.
Das ist die
Kinos.
Was jetzt eingeschaltet, ey.
Und da steht Bismarckstraße. Jetzt müsste noch ein drittes, vielleicht ist es noch.
Aber klar.
Ja, nochmal. Genau. Also, das ist ein verfrühter Aprilscherz. Leider keinerlei. Bitte? Das kann man vermuten. Also, es ist ein verfrühter Aprilscherz, keinerlei kritische Beschäftigung mit der Figur Bismarck. Wir bleiben aber weiter dran. Ich habe die Hoffnung, dass die erst kürzlich neu gewählte und jetzt zuständige Bürgermeisterin Frau Dr. Schäfer-Vogel bei diesen Dingen ein besseres Händchen hat als ihre Vorgängerin in diesem Amt. Die Landeszentrale für politische Bildung bezeichnete Clara Zetkin als Wegbereiterin der Demokratie im Südwesten. Das wurde in der Debatte oft zitiert. Wir Linken brauchen in Tübingen keinen Heiligenschein um Zetkin, aber wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass ihr Werk und ihre Verdienste von der Stadt Tübingen gewürdigt und nicht in Abrede gestellt oder gar mit Verbrechen anderer gleichgesetzt werden. Danke.
Ja, ich bin im vergangenen Jahr als Mitgründerin und Sprecherin vom Aktionsbündnis Kein Knoten für Zetkin aktiv gewesen und ich möchte jetzt auch noch mal ein bisschen auf unsere Arbeit und auf die Debatte zurückschauen. Als wir Anfang letzten Jahres von den Vorwürfen gegen Clara Zetkin erfahren haben, haben wir ja die Quellen der Kommission überprüft und die Behauptungen widerlegen können und dann unsere Ergebnisse in einem Factsheet zusammengefasst, was wir dann der Kommission und allen Verantwortlichen geschickt haben, ohne aber je eine Antwort zu bekommen. Aus dem Grund, dass wir nicht ernst genommen wurden, haben wir dann eben versucht, als wachsendes Bündnis Öffentlichkeit zu schaffen für das Thema und ja, erstmal ging es uns ja darum, einfach die Falschbehauptungen der Kommission zu widerlegen und eben zu verhindern, dass Clara Zetkin diskreditiert wird. Außerdem haben wir von Anfang an ja kritisiert, dass eben Clara Zetkin mit rassistischen, faschistischen, kriegsverbrecherischen Personen in einen Topf geworfen wurde und eben die Kommission Clara Zetkin irgendwie als totalitär und extremistisch dargestellt hat. Ja, und dabei hat die Kommission sich eben auf so einen neutralen, bürgerlich-liberalen Standpunkt gestellt. Und gerade dieses Thema ist, denke ich, auch heute wieder besonders wichtig, weil wir eben zunehmend beobachten, dass der Kampf gegen Rechts sich zu einem Kampf gegen Extremismus entwickelt, der sich dann gegen Linke richtet. Und ich denke, das können wir auch von Zetkin lernen, dass konsequenter Antifaschismus bedeutet immer auch, den kapitalistischen Normalzustand anzugreifen, der eben solche faschistischen Tendenzen überhaupt erst ermöglicht und ausbrütet. Ja, als Aktionsbündnis haben wir unser erklärtes Ziel, den Knoten eben zu verhindern, Ende Oktober erreicht. Außerdem war ja die Clara Zetkin Straße vorher relativ unbekannt in Tübingen und laut Tagblatt haben wir durch unseren Protest Clara Zetkin zur bekanntesten Namensgeberin einer Tübinger Straße gemacht. Ja, auch weit über Tübingen hinaus ist das Thema auf Interesse gestoßen. Wir haben es auch gerade durch unsere Pressearbeit geschafft, dass wirklich überregional berichtet wurde und das Thema medial aufgegriffen wurde. Aktuell läuft in Stuttgart im Stadtmuseum auch eine Ausstellung, in der die Debatte hier in Tübingen thematisiert wird. Da wird auch unser Factsheet ausgestellt, so gezeigt als Ausstellungsstück. Genau, es gibt zu dem, was ich jetzt alles sage, auch nochmal ausführlichere Infos weiterhin auf unserer Website. Wir haben hier auch Flyer liegen, wo die nochmal drauf steht. Ja, was wir außerdem erreicht haben im vergangenen Jahr mit unserer Kampagne, ist, dass wir eben anhand von diesem Thema die Probleme im bürgerlichen Wissenschafts- und Politikbetrieb auch aufgezeigt haben und sichtbar gemacht haben. So hat ja die Kommission zum Beispiel behauptet, sie sei neutral und objektiv und sich aber dann doch nicht für eine offene Debatte interessiert und für unsere sachlichen Argumente. Stattdessen wurde ja sogar versucht, uns schlecht zu machen. Und eben noch in der entscheidenden Gemeinderatssitzung mussten wir uns ja teilweise wirklich absurde Vorwürfe anhören. Nur die Linksfraktion hat am Vorgehen von Kommission und Kulturamt überhaupt Kritik geübt und Gerlinde Strassdeit hat auch klargestellt, dass wir die Kommission nicht irgendwie ungehörig oder unpfleglich behandelt haben. Das Tübinger Kulturamt hat das Online-Portal zur Bürgerbeteiligung gelöscht und das dann gerechtfertigt mit angeblichen Beleidigungen, die es aber auch nie gab. Als wir diese Lügengeschichte dann aufgedeckt haben, hat die Stadt aber auch das nicht zugegeben, sondern ging eher zu einem Gegenangriff über. So hat Boris Palmer uns dann aufgefordert, den Vorwurf der Lüge zurückzunehmen und uns quasi als die bösen Angreifer dargestellt. Und ja, wir haben uns da in der Zeit immer wieder auch so ein bisschen an ein Wort von Kurt Tucholsky erinnert gefühlt, der 1922 schon gesagt hat, dass eben in Deutschland derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher gilt als der, der den Schmutz macht. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet die Verantwortlichen von Kommission und Kulturamt, die sich derart gegen jede sachliche und transparente Auseinandersetzung mit uns gewehrt haben, Zetkin Demokratiefeindlichkeit vorwarfen. Es hat sich auch in dieser Auseinandersetzung gezeigt, dass Clara Zetkins Kritik an der bürgerlichen Demokratie bis heute total zutrifft. Also sie hat 1918 geschrieben, Zitat, die politische Gleichberechtigung, die politische Demokratie bleibt eine formale, äußerliche und unvollkommene Sache, solange sie nicht die wirtschaftliche Gleichheit als Grundlage hat. Also, solange Wirtschaftsinteressen politische Entscheidungen mitbestimmen und Handlungsspielräume diktieren, haben wir keine wirkliche Demokratie. Solange im kapitalistischen Nationalstaat die Nichts- und Wenigbesitzenden ausgebeutet werden von denen, die die Kontrolle über die Produktionsmittel ausüben, haben wir keine echte Freiheit und Gleichheit. Dieses Klassenverhältnis in der bürgerlichen Gesellschaft ist, Zitat Zetkin, die Ursache der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Ausbeutung der ungeheuren Mehrzahl von Frauen und Männern durch die Minderheit der besitzenden Frauen und Männer. Zitat Ende. Also solange Privateigentum an den Produktionsmitteln nicht angetastet wird, verschleiert und schützt die rechtliche Freiheit und Gleichheit, die politische Demokratie, die Macht des Besitzes und der Kapitalinteressen. Und Clara Zetkin hat auch die Wissenschaft kritisiert und kann uns auch helfen, das Vorgehen der Historikerkommission in Tübingen zu verstehen. Sie hat erklärt, dass die Freiheit der Wissenschaft nicht verwirklicht werden kann, solange sich die wissenschaftliche Lehre und Forschung in ökonomischer und finanzieller Abhängigkeit befindet. Clara Zetkin hat erklärt, wie die Wissenschaft im Dienste der Wirtschaft Ideologien schafft, Nationalismus, Rassismus, um grausame Kolonialpolitik und imperialistische Kriege zu rechtfertigen. So haben im Ersten Weltkrieg die Intellektuellen, Zitat Zetkin, als Träger des imperialistischen Gedankens jene Massenbetörung, jene Massenbeschwindelung herbeigeführt, die das Wettrüsten aller sogenannten Kulturnationen ermöglicht hat. Sie haben jene verhängnisvolle Massenpsychose geschaffen, unter deren Einfluss der Krieg jahrelang durchgehalten werden konnte. Und ich denke, auch das ist angesichts der Kriegstreiberei, die zurzeit vermehrt an den Universitäten stattfindet, wieder hochaktuell, dass zum Beispiel wie im Januar die Kriegstreiberin Strack Zimmermann von der FDP an die Uni eingeladen wird und Professor Klaus Gist war im Audimax Aufrüstung und Abschreckung fordert, das wäre, wie das Tagblatt kommentierte, vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Und bei dieser Kritik geht es eben nicht um die persönliche Diffamierung von Einzelpersonen, sondern um die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Handeln der einzelnen Menschen einschränken und die der Verwirklichung des guten Lebens für alle im Wege stehen. In diesem Sinne meine ich, dass Clara Zetkin uns auch heute noch viel zu sagen hat und freue mich besonders, dass eben jetzt der zweite Band ihrer Briefe veröffentlicht wurde und uns ihre Gedanken zugänglich macht.
Zu verstehen oder brauche ich dieses Mikro?
Ja, dann super, weil sonst wird es sich aufgenommen.
Ach so, aha, okay.
Und es werden viele Leute schlecht einfach.
Okay.
Die sagen es ja freiwillig.
Gut, also dann spreche ich hier rein. Erstmal möchte ich, ich muss erstmal sehen, dass ich hier mit diesem Gerät zurechtkomme. Augenblick bitte. bevor wir dazu kommen, erstmal möchte ich noch 3 Tage nach dem Frauentag allen anwesenden Frauen natürlich zum Frauentag gratulieren. Das sollte nicht vergessen. Irgendwie will das Mikro nicht so, wie es soll. Jetzt. Wir haben mit dieser Historikerkommission ja voriges Jahr hier in Tübingen oder mit 2 Vertretern, dem Leiter und glaube der Stellvertreter war der 2. Herr, ja auf dem Podium diskutiert. Und ein Buch, das sich diese Historikerkommission im Wesentlichen bezogen hat, ist Tanja Puschnerats Biografie von Clara Zetkin, Bürgerlichkeit und Marxismus. Dieses Buch ist 2003 im Klartext Verlag erschienen. Und dieses Buch werde ich nachher im 2. Teil noch ein bisschen mehr analysieren. Mein Problem ist heute, ich habe jetzt in Fürth geredet, ich habe in München geredet, da wusste wirklich niemand, wer wirklich Clara Zetkin war. Ich weiß, hier ist das etwas anders. Ich werde versuchen trotzdem, weil ich nicht weiß, ob nicht auch hier Menschen anwesend sind, die nicht so genau wissen, wer Clara Zetkin war, ich werde versuchen sozusagen einen Mix zu machen, also ein bisschen was über sie zu erzählen, ohne jetzt hoffentlich hier bei einem Teil der Anwesenden Langeweile auszulösen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Ich mache da gerade nicht, was ich will. Doch. Nee. Ah ja. Okay. Ja, also die erfolgreichste Clara Zetkin-Biografie ist von Florence Hervé. Die haben wir das erste Mal, glaube ich, 2007 im Dietz Verlag in Berlin aufgelegt. Unterdessen ist sie in der 4. Auflage mit einem neuen Umschlag neu gestaltet. Und auch um die noch in der 1. Auflage vorhandenen Fehler korrigiert. Und mit Florence Hervé arbeiten wir ja seit Jahrzehnten zusammen. Wir haben jetzt gerade am 2. Dezember ein internationales Kolloquium gemacht und haben dort die Forscher, die sich mit Clara Zetkin oder ihrem Umfeld in Europa noch beschäftigen, das sind nicht mehr allzu viele, aber mal an einen Tisch gekriegt. Und da war auch Florence sozusagen als Alterspräsidentin mit dabei, aber sie war eigentlich nur dem Alter nach die Alterspräsidentin. Ansonsten waren da durchaus Leute, die waren jünger, aber nicht unbedingt intellektuell jünger, um das freundlich zu sagen. Wir haben vor 15 Jahren entschieden, nachdem also dieses Puschnerath-Buch erschienen war, dass wir uns langfristig die Briefe der Zetkin vornehmen, weil es sind etliche oder mehrere Biografien seit den 50er Jahren geschrieben worden. Nur der Witz ist, die stützen sich alle auf eine Materialbasis, die sehr, sehr eng ist. Und es hat niemand je wirklich die Briefe, und die Briefe sind in der Regel das Kernstück für eine Biografie, sowohl die Briefe an jemanden als auch dann vor allem, die er selber geschrieben hat, wirklich zur Kenntnis genommen. Frau Puschnerath hat ein paar Sachen sich in Moskau angeguckt, aber auch nur angeguckt. Und wir hatten uns dann erst mit der einen Kollegin, die dann aus Altersgründen ausgeschieden ist, dann mit einer zweiten Kollegin, mit der ich jetzt diese beiden Bände gemacht habe. Im ersten Band steht sie alleine als Herausgeberin, im zweiten Band stehen wir beide drauf. Aber sie ist keine Historikerin, aber sie hat da große Verdienste, das heißt, die Frau heißt Mara Vogt, sie hat große Verdienste, dass dieses Projekt überhaupt ins Rollen kam und dass wir dann wenigstens die Erfassung haben durchführen können, da wir ja mit sehr unterschiedlichem Briefmaterial zu tun hatten. Wir haben in der Regel mit Kopien arbeiten müssen, weil die Originale liegen in Moskau. Und wir haben aber dann auch im Laufe der Zeit, der letzten 15 Jahre, lernen müssen, dass also die viele Behauptungen, die wir aus Moskau bekommen haben, das betrifft nicht nur Clara Zetkin, das wissen wir auch aus vielen anderen Zusammenhängen, dass die Aussagen, die aus Moskau kamen, alle nicht stimmten. Und es sind dann nach und nach noch über 200 Briefe in Moskau zufällig nach und nach aufgetaucht, die wir jetzt auch zumindest in der Mehrheit in Kopie haben und veröffentlicht haben, also auch in diesem zweiten Band, den Sie jetzt hier sehen, der ist nicht ganz vollständig, also wir haben Kopien bezahlt, die wir nie bekommen haben, aber das habe ich mir dann auch nicht verkniffen, in der editorischen Notiz zu vermerken. Also die Zusammenarbeit war immer schwierig. Für die, die jetzt Clara Zetkin vom Bild her nicht kennen, die meisten werden sie kennen, links ist also die junge Clara Zetkin, das ist in den 70er oder frühen 80er Jahren, 1870er, 1880er Jahren, wahrscheinlich in Paris aufgenommen. Sie war in der Zeit mit einem Revolutionär aus Russland, der einer reichen jüdischen Familie aus Odessa, also was heute Ukraine ist, zusammen. Er hatte sich aber von seiner Familie und dem Wohlstand getrennt und hat in Leipzig, wo Clara Zetkin ausgebildet wurde, diese Frau kennengelernt und die beiden sind, als er aus Sachsen ausgewiesen wurde, 1881, 82, erst nach Zürich gegangen und dann nach Paris. Und hier rechts sehen wir Clara Zetkin, das ist in ihren letzten Lebensjahren. Man sieht auf diesem Foto nicht, dass diese Frau fast blind ist. Die letzten Jahre war sie dann vollständig blind und hat aber auch noch in dem Zustand, wo sie fast gar nichts mehr sah, noch handschriftlich Briefe geschrieben. Ich bin gerade dabei, sie zu entziffern. Es ist nicht anspruchslos. Ganz, ganz kurz nochmal das Leben zusammengefasst, 1857 in Sachsen geboren, sie hatte das sächsische Temperament, was anders ist als das preußische. Der Vater war ein strenger Protestant, von dem hat sie offensichtlich die protestantische Arbeitsethik, also Clara Zetkin hat alles immer mit Willen gemacht, mit unglaublicher Disziplin. Und die Mutter war dann sozusagen das Gegenstück. Sie kam aus der bürgerlichen Frauenbewegung, also eine Frauenrechterin. Und davon gab es nur in Deutschland in den 1850er, 60er, 70er Jahren nicht so fürchterlich viel. Aber eine wichtige Frauenrechterin saß in Leipzig, das war Auguste Schmidt. Und die sagte, wir dürfen jetzt nicht nur das Wahlrecht für die Frauen verlangen, sondern wir müssen auch praktisch tätig werden. Und die hat eine Schule gegründet für junge Mädchen und hat dort Grundschullehrerinnen, also Volksschullehrerinnen ausgebildet und hatte dabei auch einen breiten Sprachzweig. Und Clara Zetkin ist auf Drängen ihrer Mutter gegen den anfänglichen Widerstand des Vaters an dieser Schule ausgebildet worden, und zwar als Französisch-Englischlehrerin. Was hier fehlt, sie hat sich auch in Italienisch ausbilden lassen. Sie war dann auch später in der Kommunistischen Internationale eine der ganz wenigen, die in diesen Sprachen gedolmetscht hat, die auch diese Sprachen geschrieben hat. Und sie war es natürlich auch schon in der Zweiten Internationale, in der Sozialdemokratie, eine der wenigen. Und sie hat in diesen Sprachen sich derartig gut ausgekannt, dass selbst bekanntere Freunde von ihr sich von ihr haben helfen lassen. Also zum Beispiel ihre Freundin Rosa Luxemburg, zu der ich gleich noch was sagen werde, die hat ab und zu französische Texte geschrieben für die französische Presse. Wir haben die so vor 10 Jahren für die Ergänzungsbände der Luxemburg-Werke rückübersetzen lassen ins Deutsche. Und eine Freundin von mir, eine Kollegin aus Paris, die aber in Berlin lebt und bilingual ist, und sagt dann immer, was ist das denn für ein Französisch? Ist ja grauenvoll. Und dann kommen wir ab und zu dann auch an Texte und sagen, das ist ja ein brillantes Französisch. Sag ich, stopp, dann müssen wir in die Briefbände der Luxemburg nachgucken. Ja, und dann stellte sich eben raus, genau zu dem Zeitpunkt war Rosa Luxemburg bei Clara Zetkin in Sillenbuch bei Stuttgart, und die Sachen stammen nicht von Rosa Luxemburg, sondern von Clara Zetkin. Aber es stand natürlich der Name von Rosa Luxemburg drüber. Wie gesagt, ab 1882 war sie dann im Exil, und sie waren im Pariser Exil, gehörten sie sozusagen sozial zu der untersten Schicht. Frankreich war damals ein zentrales Exilland. In Paris traf sich das russische Exil, zu dem eben auch Clara Zetkins Mann gehörte. Sie waren übrigens nie verheiratet, sie hat aber seinen Namen angenommen. Und es war das polnische Exil dort, viele Osteuropäer, aber es waren natürlich in den 1880er Jahren auch das deutsche Exil zu einem guten Teil, weil wir hatten bis 1890 in Deutschland das Sozialistengesetz, also die Sozialdemokratie und die sozialistischen Kräfte waren verboten und wurden verfolgt. Ein Großteil der deutschen Sozialisten saß in Paris, ein anderer Teil saß in Zürich, und einige sind dann später nach London gegangen. Und erst nach 1890 war das dann wieder möglich, nach Deutschland zurückzukehren. Und in all diesen Gruppen und natürlich unter den französischen Sozialisten war Ossip Zetkin eine ganz wesentliche Figur, und seine Partnerin wurde dort natürlich dann auch zu einem Bezugspunkt, die sowohl sozusagen zur russischen als auch zur deutschen Community gehörte. Das wurde dann 1889 sehr wichtig. Und zwar 1889 geschah Clara Zetkin das Unglück ihres Lebens. Ihr Mann war an TB erkrankt und starb Anfang des Jahres 1889. Sie hatte 2 kleine Kinder, der 1883 geborene Maxim und der 1885 geborene Kostja. Diese Frau war nun wirklich sozial völlig unten. In dieser Situation tauchte in Paris August Bebel, der selber auch in der Emigration in der Schweiz lebte zu diesem Zeitpunkt, in Paris auf, und hatte sich vereinbart mit anderen linken sozialistischen Führern, dass man den 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille, sein Jahrestag war am 14. Juli 1889, dass man dort versuchen sollte, eine neue Internationale zu gründen, also eine Vereinigung der sozialistischen Kräfte Europas und Nordamerikas. Die erste Internationale hatte ja die Gruppe um Marx 1864 gegründet, die dann nach der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 dann in sich zerfiel. Und 1889 war also die Idee, wir nehmen diese französische Revolution, die ja mit dem Sturm auf die Bastille begonnen hatte, nehmen wir als Anlass, um uns zu treffen. Und Bebel fragte dort herum, ja, und wer kann das organisieren? Und es stellte sich raus, es fand sich kein Mann. Dann sagt jemand, stopp mal, wir haben da eine Witwe aus Sachsen. Und die spricht nicht nur Deutsch, und die spricht auch Französisch und Italienisch und Englisch, und Russisch spricht sie auch. Das kann sie zwar nicht schreiben, aber das spricht sie. Und dann sagte Bebel, das ist meine Frau. Und so organisierte Clara Zetkin alleine im ersten Halbjahr 1889 diesen Kongress. Der war allerdings als erweiterter Herrenabend gedacht. Sie hatte da aber eine völlig andere Idee und sagte, nein, nein, liebe Freunde, ich habe hier nicht nur das Ding organisiert, ich werde da auch reden. Das konnte man ihr nur schwer verwehren, auch wenn das nicht so geplant war. Und dort hat Clara Zetkin ihre erste große Rede gehalten. Und zwar sagte sie, dass mit dem Wahlrecht ist alles gut und schön. Und wir sind natürlich sehr dafür, dass Frauen auch wählen dürfen und nicht minder auch vielleicht gewählt werden dürfen. Aber das bringt uns noch keine Gleichberechtigung. Erst die ökonomische Selbstständigkeit der Frauen wird uns in die Lage versetzen, dass wir wirklich emanzipiert sind und dass wir wirklich uns nicht weiter von den Männern unterdrücken lassen. Sie bekamen dafür Beifall, der war aber eher höflich als frenetisch. Die Situation für Clara Zetkin hat sich aber mit dieser Rede komplett gedreht, weil auf einmal stand sie in der ersten Reihe der sozialistischen Kräfte und zwar als einzige Frau in ganz Europa. Und das hat dann in der Folge, das kürze ich jetzt ganz ab, das werden Sie alles wissen, sie ist dann nach dem Fall des Sozialistengesetzes gefragt worden, ob sie nach Deutschland zurückkommt, ist dann nach Stuttgart gegangen und hat dann eine Zeitschrift übernommen, der sie den Namen Die Gleichheit gegeben hat und deren Chefredakteurin sie 25 Jahre lang war, bis 1917 der Parteivorstand der SPD sie entlassen hat. Und das hier sind Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, das ist 1910. Clara Zetkin hatte nicht nur politische Freundinnen. Bei Rosa Luxemburg sah das ein bisschen anders aus, sie war stärker politisch fokussiert. Clara Zetkin hatte auch Freundinnen, mit denen sie einfach ein gutes Verhältnis hatte, auch jenseits der Politik. Da waren Ärztinnen dabei in München. Da gab es die erste Sozialstadträtin in Offenburg, Geck und andere. Aber die engste politische Freundin war Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg war 14 Jahre jünger. Aber Clara Zetkin und Rosa Luxemburg begegneten sich trotzdem auf Augenhöhe. Clara Zetkin hatte einen Volksschulabschluss und hatte dann diese Ausbildung als Volksschullehrerin gemacht. Rosa Luxemburg kam aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt, wenn auch nicht aus einem reichen Haushalt, aber sie ist mehrsprachig aufgewachsen. Also sie hat nicht Sprachen gelernt wie Clara Zetkin, sondern zu Hause am Abendbrottisch wurde selbstverständlich Polnisch gesprochen. Man lebte ja in Warschau und es wurde Deutsch gesprochen, deshalb konnte Rosa Luxemburg Deutsch besser als viele Deutsche und es wurde Französisch gesprochen, das war allerdings, da war sie nicht ganz so stark wie Clara Zetkin, ich habe es schon eingangs gesagt und sie hat zwangsweise Russisch gelesen, gesprochen und geschrieben, weil es damals keinen polnischen Staat gab, sondern Warschau und die umgrenzenden Gebiete zu Russland gehörten und die polnische Sprache verboten war. Also in der Schule gab es eine Stunde in der Woche Polnisch und da war Polnisch die erste Fremdsprache für die Polen. Und so, dass Rosa Luxemburg ihr Abitur hat auf Russisch machen müssen. Und was dann wiederum auch diese beiden Frauen natürlich auch auf der Sprachebene und auf der internationalen Ebene, haben die natürlich ständig sozusagen gedolmetscht und haben in allen möglichen Sprachen auch Sachen übersetzt für andere Leute. Also das war ja, da gab es nicht so eine scharfe Arbeitsteilung. Und Rosa Luxemburg hatte natürlich in Zürich studiert, hatte promoviert, die hatte eine systematische Ausbildung. Clara Zetkin hat oft sich von Rosa Luxemburg beraten lassen, wenn es um theoretische Fragen ging. Sie war keine Theoretikerin, obwohl sie auch theoretisch gearbeitet hat. Wir kommen vielleicht noch mal kurz nachher dazu. In grundsätzlichen Fragen hat Clara Zetkin, wenn es nicht gerade um Frauenpolitik ging, die hat ja Rosa Luxemburg immer gesagt, das soll Clara machen, ich bin Politiker, ich bin nicht Politikerin und die Frauengeschichten, ich lasse mich nicht wie Clara auf die Frauenfrage abdrängen, ich mache sozusagen die gesamte Breite. Da haben sich die beiden aber dann auch gut ergänzt und auch gegenseitig akzeptiert. Aber Clara Zetkin hat nicht immer das gemacht, was Rosa Luxemburg wollte. Das findet man zum Teil in der Literatur, ist Unsinn. Also zum Beispiel, als am 4. August 1914 die Reichstagsfraktion der SPD den Kriegskrediten zustimmte, trafen sich bei Rosa Luxemburg in der Wohnung in Friedenau ein paar Freunde und Rosa Luxemburg sagte, ich werde mir jetzt das Leben nehmen, um ein Fanal zu setzen. Und dann sagten die jüngeren Herren, ach weißt du Rosa, lass den Quatsch sein. Das interessiert niemanden. Ja, lass uns lieber an 200 wichtige linke Sozialdemokraten ein Telegramm rausschicken, das waren dann über 200 Telegramme, die an dem in der Nacht rausgeschickt wurden, wo wir die auffordern, dass wir uns jetzt hier irgendwie verständigen, wie wir gegen diese eigene, gegen den Beschluss des SPD-Vorstandes und der Reichstagsfraktion vorgehen. Sie haben dann, Rosa Luxemburg hat sich dann auch damit einverstanden erklärt und sie haben die Telegramme verschickt und es hat ein einziger geantwortet, oder beziehungsweise eine einzige, und das war Clara Zetkin und die sagte, der Protest würde unseren eigenen Flügel vollständig sprengen und würde uns die spätere Auseinandersetzung auf lange hinaus verlegen. Wir müssen jetzt von unserer Richtung zusammenhalten, was sich zusammenhalten lässt. Wir müssen uns den breitesten Zusammenhang mit den Massen sichern. Da war sie deutlich klarer und klüger als die Luxemburg. Trotzdem haben sie dann zusammen, 4 Wochen später, in der Schweiz, in Deutschland war Kriegsrecht, damals durfte nichts erscheinen, was nicht auf Kriegslinie war, haben die gegen die Politik des Parteivorstandes der SPD protestiert. Der schickte nämlich seine Emissäre in die neutralen Staaten und die erklärten, die gesamte SPD steht hinter der Entscheidung, dass man jetzt in den Krieg eintritt. Und daraufhin erklärten dann Liebknecht, der zu der Zeit noch ein bisschen schwankte, aber das ist eine andere Geschichte, Luxemburg, Zetkin und Franz Mehring, Mehring war der Älteste, 1846 geboren, erklärten dann, also dass sie ihn jetzt zwar die Zungen gebunden sind, aber sie möchten bitte doch mitteilen, dass wir und sicherlich viele andere deutsche Sozialdemokraten den Krieg, seine Ursachen, seinen Charakter sowie die Rolle der Sozialdemokratie in der gegenwärtigen Lage von einem Standpunkt betrachten, der demjenigen der Genossen Südekum und Fischer, das waren die Vertreter des Parteivorstandes, die durch Europa reisten, durchaus nicht entspricht. Der Belagerungszustand macht es uns vorläufig unmöglich, unsere Auffassung öffentlich zu vertreten. Das war das erste Mal, dass überhaupt auf europäischer Ebene, also nicht nur von der deutschen Seite, überhaupt auf der europäischen Ebene linke Sozialdemokraten sagten, stopp, wir sind gegen diesen Krieg, auch wenn wir jetzt hier nicht Klartext reden können. Es sind dann übrigens trotzdem alle irgendwann im Knast gelandet. Also Clara Zetkin hat dann in Karlsruhe 1915 gesessen, hat sich da gesundheitlich noch erhebliche weitere Schädigungen zugezogen. Sie war ohnehin nicht gesund. Franz Mehring wurde mit Ernst Mayr dann in Berlin in der Stadtvogtei unter ziemlich grauenvollen Umständen gehalten. Rosa Luxemburg hat dann fast den ganzen Krieg gesessen. Und Karl Liebknecht wurde dann 1916 für viele Jahre ins Zuchthaus gesperrt. Es wurden dann nicht die volle Strafe, weil da kam eine Revolution dann 1918 dazwischen, die dann sowohl dem Liebknecht als auch dann paar Tage später der Luxemburg die Freiheit wieder brachte. Ein anderer Punkt, wo Zetkin und Luxemburg anfangs auf Augenhöhe und auf gleicher Meinung sind, es im November 1918, als die Revolution ausgebrochen war in Deutschland. Und die Zetkin hatte ja in Stuttgart eine Parteiorganisation geformt, das war ja die einzige linke Parteiorganisation in der SPD und dann in der USPD ab 1917. Und sie hatte eine Reihe junger Männer um sich, unter anderem August Thalheimer und Fritz Rück. Fritz Rück war damals der USPD-Vorsitzende von Württemberg. Und die wollten jetzt nach dem Vorbild der Bolschewiki eine eigene Partei gründen. Und da sagte dann die ZG, nee, tut mir leid, also wir müssen, so wie 1914, wir müssen bei den Massen bleiben und wir können jetzt hier nicht einfach noch eine Sekte gründen, ihr müsst doch wohl verrückt sein. Und es hat in der Zeit ein einziges Telefonat gegeben am 16. November zwischen der Luxemburg und ihr. Und Da schreibt sie dann am 17., einige Tage später hatte ich das Gespräch mit dir und ich atmete befreit auf, dass du und Leo Jogich ist der Mann hinter Luxemburg. Das ist jetzt ein eigenes Thema, aber wenn man Luxemburg sagt, muss man auch immer Leo Jogich sagen. Das wird in der Regel vergessen. Dass du und Leo meine Auffassung teilst. Es hätte zu dem schmerzlichsten in meinem schmerzensreichen Leben gehört, hätte ich mich in so entscheidender Sache und Stunde von dir trennen müssen. Also neue Partei war für die Zetkin das Ende der Fahnenstange. Da geht sie nicht mit. Sie hat dann im späten Dezember, als sich die Luxemburg gegen die Entscheidung von Leo Jogich ist, dann doch entschieden hat, eine eigene Partei zu gründen. Der Parteitag war eine einzige Katastrophe, der Gründungsparteitag, weil sie in allen wesentlichen Punkten ihre Auffassung nicht durchsetzen konnten. Hat die Zetkin gesagt, Rosa, was ihr da macht, verstehe ich jetzt nicht. Und ich bleibe in der USPD. Und sie ist ja dann hier auch in Württemberg zu den Wahlen zur verfassungsgebenden Landesversammlung aufgestellt worden und ist als erste Frau in Württemberg ins Parlament für die USPD eingezogen. Erst Anfang März 1919, nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, hat sich Clara Zetkin mit Leo Jogiches verständigt, dass sie beide jetzt, auch wenn beide gegen die Gründung der KPD waren, dass sie jetzt beide die Partei übernehmen, damit das jetzt hier nicht zum völligen Chaos wird und man sehen muss, wie sich das weiter mit der Arbeiterbewegung entwickelt, ob man sich wieder mit der USPD verständigen kann oder wie auch immer das weitergeht. Und die Zetkin ist dann auf dem Parteitag der USPD, auf dem Berliner Parteitag am 5. März, mit einer fulminanten Rede ausgetreten und ist dann zur KPD übergetreten. Was sie natürlich nicht wissen konnte zu dem Zeitpunkt, war, dass vier Tage später Leo Jogiches in Neukölln verhaftet werden würde und in der Nacht zum 10. März in Moabit von einem Wachtmeister hinterrücks ermordet wird. Und auf einmal hatte die Zetkin eine Partei am Hals, die sie mit Jogiches zusammen glaubte, stemmen zu können. Und jetzt saß der alleine. Es gab dann einen anderen Württemberger, den sie lange gedrängt hat, bis er zugestimmt hat, den Parteivorsitz zu übernehmen. Das war Paul Levy, mit dem sie dann zwei Jahre lang Politik gemacht hat. Das ist nicht so weit von hier, der kommt aus Hechingen. Und noch ein anderer Punkt, dass Rosa Luxemburg nicht mit der Politik der Bolschewiki völlig glücklich war und dass sie starke Kritik hatte, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie zwischen Lenin und ihr schon 1912 das Tischtuch zerschnitten wurde. Das ist nur im Polnischen veröffentlicht worden. Das habe ich jetzt vor zwei Jahren mal übersetzt und auch im deutschen Netz veröffentlicht. Kann man alles nachlesen. Es gab Anfang September 1918, also noch acht Wochen vor der Revolution in Deutschland, wo auch noch kein Mensch wusste, dass in acht Wochen eine Revolution sein würde, gab es eine Konferenz der wichtigsten USPD-Politiker, darunter alle Redakteure, die hatten ja eine Reihe von Zeitungen. Und da ging es um die Frage, wie hält man es mit dem Bolschewiki? Und da gab es also nur drei Leute, Kautsky, Bernstein und Ströbel, die sehr kritisch gegenüber dem Bolschewiki waren, während die Mehrheit zu diesem Zeitpunkt, acht Wochen vor der Revolution, noch der Meinung war, wir müssen mit dem Bolschewiki zusammengehen. Das änderte sich dann in den nächsten zwei Monaten. Das können wir in der Diskussion dann noch kleinarbeiten. Die Zetkin lag schwer krank in Sillenbuch und hat dann einen 30-seitigen Brief geschrieben. Den haben wir hier im ersten Band, der da unten steht, im Anhang veröffentlicht. Und dort plädiert sie auch für ein Zusammengehen mit den Bolschewiki, aber schreibt, trotzdem, es wäre der Größe des historischen Werks der Bolschewiki, es wäre der Bedeutung und der revolutionären Tugenden der bolschewistischen Führer unwürdig, wollte ich mich mit dem Aussprechen der Billionweisheit dieser Tatsache bescheiden und verschweigen, dass sich hier auf ihrer Schuldseite manches verzeichnet finde, das mich schmerzt, peinigt, das meines Erachtens hätte vermieden werden können und vermieden werden müssen, manches, das mir unbegreiflich dünkt, und dass ich missbilligen muss. Dass diese Passage, der Brief ist ja in der DDR mehrmals veröffentlicht worden, dass diese Passage in der DDR-Veröffentlichung sich nicht fand, wird keinen überraschen. Und eine der wichtigsten Auseinandersetzungspunkte des vergangenen Jahres war ja die Antidemokratin. Also das mache ich jetzt ganz Bus und Durchlauf. Also Clara Zetkin hat sich für die Gleichberechtigung der Hälfte der Menschheit eingesetzt, damit ist man natürlich Antidemokratin, völlig klar. Sie hat als Antidemokratin sich für die parlamentarische Demokratie engagiert, und zwar ab den 1890er Jahren. Clara Zetkin durfte nicht wählen, geschweige denn durfte sie gewählt werden. Und trotzdem war sie eine der wichtigsten Wahlkampfrednerinnen oder Rednerinnen, muss man in dem Falle sagen, der SPD, übrigens zusammen mit Rosa Luxemburg, die ja ebenfalls nicht gewählt werden konnte. Aber die großen Wahlveranstaltungen für die Männer, die dann in die Parlamente gingen, machten Frauen. Als Antidemokraten, versteht sich. Demokratinnen. Als sie dann im März 1919 zur KPD übertrat, brachte sie ja ihr Mandat hier im Württembergischen Landtag mit als Parlamentarierin. Und die jungen Wilden, die jetzt der Meinung waren, jetzt müssen wir aber mal ganz revolutionär sein, verlangten natürlich von ihr, dass sie ihr Parlamentsmandat niederlegt. Und sie sagte, ihr seid doch wohl völlig, völlig verrückt geworden. Natürlich gehört der parlamentarische Kampf zum revolutionären Kampf, er ist Bestandteil. Und ich werde euch einen Teufel tun. Blieb natürlich Landtagsabgeordnete. Clara Zetkin weigerte sich, als es wirklich antidemokratisch wurde, als Moskau auf einmal nach der Vereinigung des linken Flügels der USPD mit der kleinen KPD im Dezember 1920 verlangte, dass man jetzt auf Putschismus umstellen soll, da trat die gesamte Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands zurück. Und das waren die beiden Vorsitzenden, Paul Levy und Ernst Däumig, das war Clara Zetkin, das war Adolf Hoffmann und Otto Brass. Und danach kam eine Moskau-treue, linke, schlecht gebildete neue Zentrale zusammen, die dann am 18. März sich mit angetrieben durch Emissäre aus Moskau in den sogenannten Mitteldeutschen Aufstand treiben ließ. Danach war die gerade groß gewordene KPD, sie hatte 350.000 Mitglieder mindestens, nur noch halb so groß, und es sind Leute für 4.000 Jahre verurteilt worden. Es gab etliche hundert Tote für eine völlig sinnlose Aktion, und Clara Zetkin hat gegen diese ganze Politik Stellung genommen, die anderen auch. Levy wurde als Erster ausgeschlossen, sie stand dann als Nächste auf der Ausschlussliste. Sie ist dann im Juni 1921, da war sie noch Mitglied der KPD, ist sie mit den Berichten der Aufstandsführer aus Mitteldeutschland nach zum dritten Weltkongress zum dritten Kongress der Kommunistischen Internationale nach Petersburg oder Petrograd damals aufgebrochen. Aber ihr wurden an der Grenze zum Litauen wurden ihr diese Berichte abgenommen. Sie war zwar Reichstagsabgeordnete und sie stand seit Juli 1920 war sie Reichstagsabgeordnete zusammen mit Paul Levy für die KPD. Aber sie hatte nicht mehr die Kraft, sich zu wehren. Diese Protokolle sind dann nach Königsberg gegangen, wurden abgeschrieben und wurden dann aber einem Nachreisenden zum Kongress, der Mann ist heute völlig vergessen, mitgegeben. Und die litauische Polizei hat dann in Litauen ihm die wiederum abgenommen und hat die auch nach Berlin geschickt. Das gesamte Material ist ein dicker Aktenordner im Bundesarchiv und es sind mehrere Bücher über die Sachen geschrieben worden. Es hat aber nie einer der Historiker diese Berichte benutzt. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Da geht dann wirklich heraus hervor, welcher Wahnsinn dort sich abgespielt hat. Die KPD-Zentrale hat übrigens diese Berichte nie anerkannt, hat gesagt, seien alles Fälschungen. Und die sind dann, aber es ging dann, das ließ sich dann nicht aufrechterhalten und mit, es wurde dann im Anfang 1922 hat dann die KPD-Zentrale doch mit zynischen Kommentaren diese Berichte dann doch verlegt in kleiner Auflage. Clara Zetkin als Antidemokratin hat also versucht, da in Moskau Klarheit zu schaffen über das, was die Leute, die Moskau nach Deutschland geschickt hatte. Es waren vor allem die Führer der Ungarischen Revolution von 1919, also Béla Kun, Matthias Rákosi, der dann ab nach 1945 der Diktator von Ungarn war, dessen Händen sehr viel Blut klebt, und Porgani. Die dort im Auftrage der Kommunistischen Internationale diesen Wahnsinn durchgesetzt hatten. Clara Zetkin wird in Moskau sehr unterschiedlich behandelt. Also ihre eigenen kommunistischen Kollegen aus Deutschland sind mit der Absicht nach Moskau gefahren zu diesem Kongress, die Zustimmung der Russen zu bekommen, dass man jetzt als nächstes die Zetkin aus der KPD ausschließt. Und Levi schreibt auch an John Askew im Juli 1921, also in Berlin, Clara ist immer noch bei unserer Gruppe. Ich habe erst in diesen Tagen Nachricht von ihr bekommen und ich hoffe, dass sie schon in 8 Tagen etwa zurück sein wird. In Moskau stehen Lenin, Trotzki und viele andere vollständig auf meinem Standpunkt. Nur wird mir eben nicht verziehen, dass ich so rücksichtslos war, aus der Krone des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale einen Stein zu brechen. Es ist sehr bedauerlich, dass es sein musste, aber es musste sein. Also das ist die Situation. Und Clara Zetkin ist in dieser Auseinandersetzung völlig klar gegen diese putschistische Politik und steht kurz vor dem Ausschluss. Und dann gibt es 2 Gespräche mit Lenin. Beim ersten wissen wir genau, dass Trotzki dabei war, beim zweiten wissen wir das nicht. Und sie überlegt, also sie ist zu dieser Zeit, das Erblinden hat eingesetzt. Sie ist körperlich eigentlich nur noch krank und hat mehrere, was für eine Schreiberin grauenvoll ist, mehrere Operationen in der Hand hinter sich. Das fand alles vor über 100 Jahren statt. Auch heute ist noch Handchirurgie eine äußerst diffizile Geschichte. Ist, wie aus einigen Briefen hervorgeht, schon der Meinung, sehr lange wird sie nicht mehr leben. Sie überlegt, womit kann ich noch der Revolution dienen? Und sie glaubt, sie könne nochmal auf die Bolschewiki Einfluss nehmen. Und schreibt dann am 29. Juli 21 an ihren Sohn, an ihren älteren Sohn, ich komme in eine schwere Situation. Und also sie weiß ganz genau, was sie tut. Und sie wechselt zu den Bolschewiki. Ein paar Tage später schreibt Paul Levy an Mathilde Jakob, die Freundin von Rosa Luxemburg und Clara Zetkin. Mathilde Jakob hat 1919 einige Monate bei Clara Zetkin in Sillenbuch, nachdem sie selber einige Monate in Haft war, gearbeitet für Clara Zetkin. Und liebe Mathilde, also Clara ist regelrecht umgefallen. Sie kam mit 3 Vorschlägen an mich, viele Grüße, wozu die alten Juden sagen, mach Schabbes davon. Zweitens Sowjet, das war die Zeitschrift von Levi, und jede Organisation einstellen. Drittens Reise nach Mekka, also nach Moskau. 6 Monate Buße und bei guter Führung und Lobpreisung des bolschewistischen Allwissens die Aussicht auf einen leninschen Ablassbrief. Sie kam so kurz vor dem Zentralausschuss an, dass es mir nicht möglich war, ihr diese Dinge als unmöglich wieder auszureden. Sie brachte es zu Wege, auf dem Zentralausschuss unsere Leute durcheinander zu machen. Man hat sie in Mekka, also in Moskau, mit allerlei Ehrenämtern beladen. Also man hatte ihr dann eine eigene Fraueninternationale in Moskau verliehen. Sie kriegte eine eigene Zeitschrift, sie kriegte ein eigenes Personal, einen eigenen Haushalt. Sie machte das aber nicht, um das alles zu bekommen, sondern sie glaubte, sie kann vielleicht doch noch dafür sorgen, dass die Bolschewiki ein bisschen weniger Terror machen, weil ihr die Hauptangst Clara Zetkins war, dass die Politik der Bolschewiki, die Idee des Sozialismus, die ja auf Zustimmung beruht und auf nichts anderem und nicht auf Bajonetten, dass die diskreditiert wird. Ja, und damit nicht genug. Da war trotzdem Clara Zetkin immer noch sozusagen eine Ikone in der Linken weit über die parteikommunistische Welt hinaus. Das ändert sich ein Jahr später. Und zwar, nachdem die Bolschewiki 1920 den Bürgerkrieg gewonnen haben und die Gesellschaft, vor allem die ländliche Gesellschaft, also die Reste des Feudalismus wirklich ausgerottet haben, ist also die Revolution in ihren wesentlichen Teilen, das war die Landfrage und das war die Friedensfrage, erfolgreich war, stehen die Bolschewiki vor der Frage, wie weiter. Sie wissen, dass sie einer Mehrheit von Gegnern gegenüberstehen. Sie haben versucht, nach der Niederschlagung von Bauernaufständen im Winter 1920-21 und nach der Niederschlagung des Kronstädteraufstands, also die Kronstädter waren ja die Edelgarde der Bolschewiki während des Bürgerkrieges. Dort saßen sozusagen die Fronttruppen, die Edeltruppen, die dann selber sagten, wir wollen so nicht mehr weitermachen und die niedergeschlagen wurden. Und das Ganze wurde dann mit einer neuen ökonomischen Politik, also mit einer Rückkehr zur Marktwirtschaft, zur kapitalistischen Marktwirtschaft, die man ja während des Bürgerkrieges versucht hatte, abzuschaffen, was sich als nicht gangbar erwiesen hatte. Sagt Lenin, wir werden uns trotzdem ohne Terror nicht halten können. Es ist 17. Mai 1922, dieses Telegramm ist auch schon sehr früh veröffentlicht worden. Und er schreibt also an den Volkskommissar, also an den Minister für Justiz, das Gericht soll den Terror nicht beseitigen, das zu versprechen wäre Selbstbetrug oder Betrug, sondern ihn prinzipiell klar, ohne Falsch und Schminke begründen und gesetzlich verankern. Und Lenin ist zu der Zeit schon schwer krank, liegt außerhalb Moskaus in einem kleinen Schloss und hat aber noch einen gewissen Einfluss auf die Politik, und es wird zum 1. Juli 1922 dann dieses Strafgesetzbuch mit diesen Paragraphen, den Lenin hier verlangt hat, verabschiedet. 1927 lässt Stalin diesen Paragraphen dann noch weiter verschärfen, der dann als Grundlage dient dann für die Schauprozesse der 30er Jahre. Und Clara Zetkin wird von den Bolschewiki aufgefordert, als Anklägerin aufzutreten. Und sie lässt sich auf das Ganze ein, in der Hoffnung, wenigstens Todesurteile verhindern zu können. Und das ist der Brief, den ich auch voriges Jahr gezeigt hatte. Das ist die Handschrift von Brandler. Also Brandler war damals der KPD-Vorsitzende, und sie schreiben zusammen ans ZK der russischen KP. Es liegt auf der Hand, dass unsere Feinde alles aufbieten werden, um die wuchtige Wirkung des Beweismaterials abzuschwächen. Die Erschießung der Sozialisten-Revolutionäre wäre ihnen eine wichtige Hilfe. Also sie versuchen sozusagen in der Logik der Bolschewiki klarzumachen, dass man das bitte sein lassen solle. Sie kommen aber nicht durch. Am 3. August, also dieser Brief ist vom 29. Juli, ist die Handschrift, das ist die Übersetzung vom 30. Juli. Also bei Brandler steht nicht geheim drüber, in der Übersetzung steht sekretno, also geheim. Die wussten ganz genau, was sie für einen Brief jetzt kriegen. Also war allen Seiten klar, welches Spiel hier gespielt wird. Und am 3. August schreibt Klara Zetkin einen Brief, den sie mit dem Kurier, sie sitzt derzeit außerhalb von Moskau, an ihre künftige zweite Schwiegertochter schickt. Alle Erwartungen und Abmachungen wurden über den Haufen geworfen. Das Telefon ist abgestellt. Und zur gleichen Zeit werden in Sowjetrussland Intellektuelle sowohl nach Petrograd als auch nach Odessa gebracht, die sogenannten Philosophenschiffe. Und die werden mit ihren Familien zwangsweise in den Westen, also nach Stettin und nach Konstantinopel, abgeschoben. Und Trotzki, der damals der starke Mann war, wir haben diese Leute ausgewiesen, da es keinen Anlass gab, sie zu erschießen. Aber sie noch länger zu ertragen, war unmöglich. Das ist die Situation des Sommers 1922. Und die Zetkin scheitert völlig. Am 7. und 8. August werden 15 Todesstrafen ausgesprochen in dem Prozess, in dem sie als Anklägerin, und die werden zwar dann in Lagerstrafen umgewandelt auf ihren Druck hin, aber sie selber stellt sich nach außen. Sie wird natürlich von ihren ganzen Freundinnen, mit denen sie in der zweiten Internationale, sie war ja immerhin die Chefin der Fraueninternationale seit 1907 gewesen, denen antwortet sie im Sinne der Bolschewiki in einem langen Artikel. Und danach ist dann bis in die 60er Jahre außerhalb des Parteikommunismus Klara Zetkin eigentlich eine Persona non grata. Erst die Frauenbewegung der 60er Jahre, die Gott sei Dank von diesen ganzen Geschichten nichts wusste. Es geht um anderthalb Jahre in einem langen Leben mit großen, großen Verdiensten für die Gleichbestellung, Gleichberechtigung der Frauen und für die Durchsetzung einer sozialistischen Gesellschaft. Die wussten in den 60er Jahren nichts und die entdecken Klara Zetkin wieder. Und das, muss ich sagen, ist mal ein historischer Zufall, der mich nicht ärgert. Hier ist nochmal Klara Zetkin als KPD-Reichstagsmitglied 1920. Lore Agnes aus Düsseldorf, Mathilde Wurm aus Berlin sind für die USPD Reichstagsmitglieder und man ist sich überhaupt nicht gram, es ist völlig egal und die drei parlieren vor dem Reichstag, egal welche Partei, es spielt alles keine Rolle. 1922 sahen dann die Bilder so aus, dann ist Klara Zetkin nur noch die Vorzeigefigur in Moskau auf dem 4. Kongress der Internationale. Rechts und neben ihr Sinofjew als Vorsitzender. Ich sagte vorhin, Klara Zetkin war keine Theoretikerin, eine systematische Theoretikerin, war sie wirklich nicht anders als die Luxemburg. Aber sie war die erste, ich sagte vorhin, sie hatte sich in Leipzig auch als italienische Lehrerin ausbilden lassen, sie war die erste, die begriff, als Mussolini mit seinen Faschi im November 1922 mit dem Marsch auf Rom die Macht an sich riss in Italien, dass dort etwas passiert, was nicht eine normale Konterrevolution ist. Dass das weit, dieser neue Faschismus, der ja ein völlig neues Phänomen war, dass das weit über das hinausgeht, was man in Ungarn erlebt hatte, was man in Deutschland erlebt hatte, dass hier was für eine völlig neue Qualität ist. Und Klara Zetkin war zu dem Zeitpunkt schwerst krank, aber ließ sich alle italienischen Zeitungen kommen. Die italienischen Zeitungen waren anders als 33 dann in Deutschland, nicht sofort alle gleichgeschaltet. Und sie machte eigene Analysen hier in Sillenbuch und drängte die Bolschewiki, dass sie auf dem Plenum des erweiterten Exekutivkomitees im Juni 1923 in Moskau reden dürfe. Die Ärzte sagten, die Frau ist nicht transportfähig, das geht gar nicht. Aber Klara Zetkin hat es dann doch durchgesetzt. Mit zwei Ärzten ist sie dann nach Moskau gefahren. Sie konnte nicht mehr laufen. Hat sich ins Plenum tragen lassen und hat dort im Sitzen ihre Faschismusanalyse getragen mit den Schlussfolgerungen, wir müssen mit größter Energie den Kampf aufnehmen, nicht nur um die Seelen der Proletarier. Das war der Fokus der Kommunistischen Internationale. Die Proletarier, die anderen sind alle nichts, braucht man nicht. Um die Seelen der Proletarier, die dem Faschismus verfallen sind, auch das sagte schon zu dem Zeitpunkt keiner, dass auch Arbeiter dem Faschismus hinterherliefen, sondern auch um die Seelen der kleinen und Mittelbürger, der Kleinbauern und Intellektuellen, kurz all der Schichten, die heute durch ihre wirtschaftliche und soziale Stellung in wachsendem Gegensatz zum Großkapitalismus kommen. Clara Zetkin hat dafür Beifall bekommen, wurde wieder rausgetragen und die KI machte ihre Politik so weiter. Und Clara Zetkins Analyse ist bis heute das tiefgründigste, was wir in all dem, was wir an späteren Faschismusanalysen bekommen haben, aber den Kern hat sie schon 1923 getroffen, worum es geht, wenn man Faschismus bekämpfen will. Das ist keine Klassenveranstaltung, sondern das ist eine Veranstaltung von Bündnissen. Machen wir da erstmal einen Punkt. Danke. Wir können jetzt, weiß ich nicht, wie ihr das wollt. Ja. Also ich kann natürlich noch was zur Puschnerrat sagen, ja. wie die Biografien fälscht, aber vielleicht ist das jetzt auch zu weit.
Vielleicht machen wir erstmal vielleicht hier einen Schnitt und es gibt ja sicherlich Fragen oder Diskussionsbeiträge. Ja, vielen Dank erstmal, Jörn. Das war ja auch eine hochspannende Sache. Ja. So, hat jetzt schon mal jemand eine Frage oder eine Anmerkung? Zu dem, was wir gehört haben.
Wir können auch erstmal Puschnerrat machen, wenn
ja,
ihr wollt.
Ja, es kam jetzt gerade hier so, von der Ingrid Weible, wenn ich es recht sehe.
Es waren ja jetzt ganz viele Sachen, die angesprochen worden sind. Ich wollte schon noch was sagen, auch zum Verhältnis von Clara Zetkin und Lenin. Die hatten ein sehr enges Verhältnis bis zum Tod von Lenin und auch sehr intensive Auseinandersetzungen. Und ich möchte schon ein bisschen als Frage aufwerfen, die Clara Zetkin war eine sehr kämpferische Frau, die keinerlei Opportunismus hatte.
Das ist richtig.
Und die wusste, was sie tat. Und sie lässt sich auch in nichts hineindrängen, sondern macht die Dinge aus Überzeugung. Und ich wollte auch sagen, sie war nicht ruiniert. Als sie gestorben ist, sind Hunderttausende an ihrem Grab vorbeidefiliert. Sie hat weltweit, hat man gesehen, wie der Tod die Menschen getroffen hat. Die hat auch nach ihrem Tode direkt große Anerkennung gehabt. Also ich bin da nicht ganz einig mit dieser Aussage. Und was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist auch, dass das Ganze in die politische Auseinandersetzung gestellt wird. Was war denn nach der Revolution? Wie war die Lage in Russland? Wer hat denn da auch dagegen agiert? Das waren doch die Entente und die Großgrundbesitzer. Na, das ist mir etwas losgelöst von der politischen Situation dort. Vielleicht würden Sie da nochmal was
sagen. Das war jetzt ein Missverständnis. Ich habe gesagt, dass im Sommer 1920, nachdem die Bolschewiki, die Entente, die versucht hat, die Revolution in Russland zu erdrosseln, besiegt hatten und nachdem die Bolschewiki mithilfe ihrer Spitzentruppen aus Kronstadt Denikin und die anderen weißgardistischen Generäle niedergeworfen hatten und die Revolution damit unumkehrbar gemacht hat, das habe ich alles nicht unterschlagen. Ich habe gesagt, im Sommer 1920, nach dem Sieg im Bürgerkrieg, steht die Frage der Bolschewiki, was sie jetzt machen. Und das Nächste, was sie bekommen, sind Massenaufstände der Bauern, die nämlich bis dahin haben sie Überschüsse und zum Teil auch ihr Saatgut der Revolution zur Verfügung gestellt, weil sie wussten, wenn die Revolution unterliegt, dann kommt die Großgrundbesitzer wieder. Im Sommer 1920 war diese Frage entschieden, die saßen in der Emigration oder waren tot. Und die Bauern drängten nun darauf, dass sie bitte aber auch von dieser Revolution etwas haben und nicht nur die Städte kostenlos versorgen. Und dann kam es zu schweren Bauernaufständen. Das ist in den letzten 40 Jahren sehr, sehr gut untersucht worden. Zur gleichen Zeit kommt es zur Auseinandersetzung im revolutionären Lager, nämlich zwischen den proletarischen Elitetruppen, nicht nur in Kronstadt, Kronstadt ist sozusagen das Symbol dann, und dem Bolschewiki. Und in der Arbeiterschaft gärt es und die sagen, also Kinder, wir hatten gesagt, wir machen hier eine Sowjetherrschaft, wir machen eine Räteherrschaft, an der alle Linken beteiligt sind. Was wir jetzt haben, ist eine Parteidiktatur. Das war nicht ausgemacht. Und da bricht dann der Dissens innerhalb des revolutionären Flügels auf. Und das führt zu Kronstadt und zu der Niederschlagung von Kronstadt. Und dann bleibt den Bolschewiki nichts anderes übrig, zu sagen, okay, wir lassen das jetzt mit dem Kriegskommunismus sein, wir müssen wieder kapitalistische Momente einführen. Was anderes habe ich nicht gesagt. Und diese kapitalistischen Momente, die man dann wieder einführt, nennt sich neue ökonomische Politik. Das ist der Erste, der das erkennt, ist Lenin, und er setzt das schrittweise in mehreren Monaten gegen sein eigenes Zentralkomitee und gegen seine eigene Partei durch. Es ist die einzige Möglichkeit, die Revolution zu retten. Und dann kommt die Frage, aber wir stehen trotzdem einer Mehrheit gegenüber. Also ich weiß nicht, wo jetzt der Dissens ist. Und in Moskau sind selbstverständlich am 20. Juli bei der Beerdigung 1933 Hunderttausende gelaufen. Es gibt einen Film davon, das ist völlig richtig. Anderswo sind mir keine Berichte bekannt. Und also in Deutschland ging es sowieso nicht, weil dort herrschte der Faschismus. Frankreich müsste ich nochmal nachgucken. Da könnte es sein, in Italien ist es unmöglich. Und in Großbritannien spielte Clara Zetkin nie eine große Rolle. Also ich weiß jetzt nicht, wo diese großen Gedenkmärsche gewesen sein sollen. Aber ich werde mich darum kümmern. Und Zetkin spielt bis 1928 innerhalb der Kommunistischen Internationale, wenn auch abnehmend, immer noch eine Rolle. Sie ist Vorsitzende der Kontrollkommission in den ersten Jahren, reist auch noch, trotz Erblindung, hat dann natürlich Sekretärinnen und ist durchaus in der Lage, sich per Briefen, die sie diktiert, noch in diese Politik einzubringen. Sie ist mit Lenin seit 1907, seit dem Stuttgarter Kongress, der Kongress der Sozialistischen Internationale, der ja seit 1889, wo Clara Zetkin ja in Paris ihren Aufstieg aus dem sozialen Nichts in die politische Führung der sozialistischen Bewegung Europas vollzogen hatte, und 1907 wird sie dann Vorsitzende oder Sekretärin offiziell der Fraueninternationale. Die wird nämlich in Stuttgart gegründet, und dort sind Luxemburg, Lenin und sie zusammen und bringen die Resolution gegen einen Krieg ein. Und ab da arbeiten Lenin und Zetkin zusammen, und als Lenin 1912 von Paris, also beziehungsweise erst London und dann via Paris nach Krakau übersiedelt, weil er dann dichter an Russland ist, macht er in Sillenbuch selbstverständlich Station und ist dort ein paar Tage Gast und wird auch von der Zetkin, also dort auch mit verschiedenen Leuten in Kontakt gebracht, die in Stuttgart und Umgebung waren. Und die Zetkin und Lenin treffen sich erst wieder im September 1920, als die Zetkin nämlich nicht am Zweiten Weltkongress teil. Es gibt zwar ein Gemälde, wo sie drauf sitzt im Präsidium. Ich habe zu diesem Bild ein ganzes Buch veröffentlicht und auch gezeigt, wer da ursprünglich drauf saß, ist immer wieder umgemalt worden, bis dann 1927 zusammengerollt und auf den Boden gesteckt wurde, bis 1990. Clara Zetkin kommt im September 1920 nach Russland und hat mit Lenin eine Reihe von Gesprächen und sie sind sich in den Grundfragen völlig einig. Und dann kommt sie erst wieder im Juni 1921 und da ist es vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man nicht die Sekundärliteratur, in der sehr viel Unsinn steht, zitiert, sondern einfach mal eine Originalquelle. Und diese Originalquelle ist in diesem Falle Trotzki, der hat nämlich an dem Gespräch teilgenommen. Und der schrieb, nach den Märztagen 1921 kämpfte Zetkin nicht nur gegen die Dummheiten Belakuns, Belakun war einer der drei Emissäre, die den Aufstand in Deutschland durchgeprügelt haben, sondern dem Wesen der Sache nach bestand sie auf der alten abrupten Politik der steten Sammlung der Kräfte. Da hatten Trotzki und Lenin eine andere Auffassung unterdessen. Im Gespräch, das Lenin und ich mit ihr führten, betonte Lenin weich, aber eindringlich: Junge Leute machen nicht wenig Dummheiten, machen dann aber dennoch eine gute Revolution. Sie tobte und schrie: Sie werden nicht mal eine schlechte Revolution machen. Lenin und ich sahen einander an und lachten. Die Zetkin hat in der Tat sich nie opportunistisch verhalten. Sie hat immer genau, was sie wusste, gemacht, was sie, sie wusste immer genau, was sie machte. Und sie war in sich konsequent und sie hat sich auch Lenin nicht untergeordnet. Hier drüber sehen Sie übrigens aus dem, aus der Biografie von Frau Puschnerath, dass also Lenin auf diesem Kongress 1921 von ihr die öffentliche Beugung unter die Disziplin der KPD verlangte. Wie diese Beugung aussah, sehen Sie darunter in dem Bericht von Trotzki. Sie dachte überhaupt nicht daran, sich zu beugen. Und Lenin hat auch keine Beugung von ihr verlangt. Das sind alles Ammenmärchen. Aber das, Frau Puschnerraths Buch gilt heute aber als Standardwerk, was furchtbar genug ist. Habe ich jetzt alle Ihre Fragen beantwortet?
Vielleicht gibt es denn weitere Fragen, bevor man dann in der Tat, mich interessiert es schon noch mal näher mit, dieser, mit diesem Puschnerrat-Buch und dann vielleicht später auch noch mal die, deine Sicht, dein Blick auf die Tübinger Auseinandersetzung, die du ja miterlebt und begleitet hast. Ja, gibt es im Moment weitere Fragen? Sehe ich jetzt gerade nicht.
Okay, dann gehen wir mal zu, gehen wir mal zu Frau Puschnerrat über. Also die Grundmelodie dieses Buches ist, dass Vorzeichen einfach umgedreht werden. Es gab 1955 eine Biografie, die erste Clara Zetkin-Biografie, das war eine alte England, also eine Kommunistin, die im englischen Exil war, die dann sehr viel zu Frauengeschichte geschrieben hat. Luise Dordemann hat wichtige Sachen auch über Frauen im Widerstand gemacht. Sie hat bis in die 70er Jahre gelebt. Die Zetkin-Biografie hat sie mehrmals überarbeitet. Aber sie hatte natürlich eine ganz schmale Quellenbasis. Und sie hat natürlich auch eine heroische Biografie geschrieben. Das war in den 50er Jahren halt so. Und die Frau Puschnerrath, die hat eine relativ einfache Methode angewendet. Sie hat das Dornemann-Buch genommen und hat sich die Stellen rausgesucht, die besonders positiv waren und hat diese Aussagen alle ins Negative gewendet. Das ganze Buch kann man sozusagen, man kann also das Dornemann-Buch und das Puschnerrath-Buch nebeneinander legen. Und immer wenn die Dornemann etwas positiv bewertete, dann machte, das ist nach dieser Melodie, dieses Buch ist strategisch angelegt. Also das ist nicht, ich wurde neulich gefragt, ob die Puschnerrath sich da irgendwie verrannt hat. Nein, Frau Puschnerrath hatte sich überhaupt nicht verrannt. Frau Puschnerrath hatte Geschichte studiert, hatte ein paar Zeitstellen und ging auf die 40 und wusste, dass es jetzt irgendwie eng wird mit weiteren Zeitstellen. Und sie hat also sehr strategisch dieses Buch geschrieben, 1989 verteidigt. Und zumindest für sie biografisch ist die Rechnung aufgegangen. Sie hatte danach dann eine Festanstellung bis vergangenes Jahr, bis in die Rente gegangen ist. Sie war dann Leiterin der Terrorabwehr aus dem islamistischen Raum im Verfassungsschutz und die letzten Jahre war sie Leiterin, eine der drei Leiterinnen der gemeinsamen Schule, die der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz betreiben. Das war sozusagen dann das Ergebnis dieser Biografie. Insofern war es durchaus erfolgreich. Und so, das erste Märchen, also dass sich die Zetkin Lenin gebeugt hat und das hatten wir schon mit Herrn Trotzki. Trotzki war trotzdem ein Zyniker. Ich mag ihn nicht, aber er schrieb dann auch 1930, die starke Zetkins bestand in ihrem Temperament, was richtig ist. Das sagen alle. Also die Frau, wenn die auftrat, dann tobten die Seele und es war weniger das, was sie sagte, sondern wie sie es machte. Und sie war eine der wirklich ganz großen Rednerinnen der Arbeiterbewegung international. Der nächste Satz ist eine Gehässigkeit und stimmt so nicht. Geistige Selbstständigkeit hat sie nie besessen. Den politischen Inhalt lieferten ihr während langer Zeit Rosa Luxemburg. Das ist, wie gesagt, nicht ganz falsch. Das habe ich vorhin versucht. Später versuchte Zetkin bei Paul Levy, dann bei Brandner, neuen Inhalt zu finden. Das ist dann schon wieder sehr, sehr überzeichnet. Aber Frau Puschnerath, wenn Sie jetzt bitte nach oben gehen, behauptet, dass Zetkin von Bebel geführt worden sei. Bebel und sie waren auf gleicher Ebene. Bebel hatte sie zwar 1889 entdeckt, die kannten sich seit 1878, da hatte er sie das erste Mal reden gehört in Leipzig. Und aber Bebel wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Zetkin sich ihm unterordnet. Ganz im Gegenteil, vor der Zetkin hatten die alle Angst. Also um es mit einer Geschichte vielleicht mal deutlicher zu machen, wir hatten vorhin die Damen Rosa Luxemburg und Clara Zetkin 1910 auf dem Magdeburger Parteitag. 3 Jahre zuvor waren Clara Zetkin und Rosa Luxemburg bei Karl Kautsky und August Bebel, also bei Karl Kautsky und August Bebel war mit anwesend, zum Sonntagmittag zum Mittagessen eingeladen. Und das war damals in Süden Berlins, wo noch gerade die Wohnviertel entstanden und da gab es noch viel Heide und in einer dieser großen Heiden war ein Schießplatz. Das war in Friedenau. Und für die, die Berlin kennen, also das ist dann der Berliner Süden, die führenden Linken wohnten nicht in den Arbeitervierteln, die wohnten nicht im Prenzlauer Berg und nicht im Wedding und nicht in Moabit, sondern die wohnten im gesunden Süden, wo die Neubauten gerade entstanden. Da lebte Rosa Luxemburg, da lebte die Familie Dunker, da lebte Wilhelm Pieck, da lebte Eduard Fuchs anfangs und andere prominente Linke. Das war dann auch das Zentrum, woraus dann die Berliner KPD hervorging. Also die führenden Köpfe saßen, lebten alle dort mehr oder weniger ein paar Straßen zusammen. Die beiden Damen verspäteten sich zum Mittagessen und die Herren machten sich Sorgen, dass sie jetzt möglicherweise von irgendwelchen wild schießenden Menschen auf diesem Schießplatz ermordet worden seien. Und sie kamen aber eine halbe Stunde zu spät, quietschvergnügt, und die Herren äußerten nochmal, welche Sorge sie gehabt hatten, woraufhin dann die Luxemburg flapsig sagte, naja, dann hätte auf unserem Grabstein gestanden, hier liegen die beiden letzten Männer der Sozialdemokratie. Und das war das Verhältnis zwischen Zetkin und Bebel. Und Lenin hat die Zetkin geachtet, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, nicht nur wegen des Altersunterschiedes, sie sich zu unterordnen zu wollen. Auf die Idee wäre der Mann nicht mal gekommen. Aber genau das schreibt Frau Puschnerath und das wird überall heute nachgebetet. So, dann hat Frau Puschnerath während ja die Kollegin Dornemann völlig zu Recht geschrieben hatte, dass die Zetkin eine sehr emanzipierte, eine sehr selbstbewusste Frau war, entdeckt Frau Puschnerath bei Clara Zetkin eine Schwäche für hierarchische Partei- und Gesellschaftsstrukturen. Es gibt keinen einzigen Beweis. Aber auch dieser Unsinn wird heute zitiert. Besonders schön ist, weil ja Frau Puschnerath behauptet, dass sie die wichtigen seelischen und geistigen Wendepunkte herausarbeitet, wie sie mit der Rede von Clara Zetkin auf dem Pariser Kongress umgeht. Das ist eigentlich in einer Biografie, ich hatte es vorhin beschrieben, das ist sozusagen der Wendepunkt im Leben der Clara Zetkin. Die Rede über die Arbeiterinnen- und Frauenfrage, mit der sie 1889 ihr politisches Debüt gab, entstand vor dem Pariser Kongress. Das ist alles, was man erfährt. Bei Frau Puschnerath gibt es diesen Wendepunkt nicht. Der zentrale Punkt in der Biografie der Clara Zetkin. So kann man auch Biografien schreiben. Und dieser Wendepunkt wird bei vielen, die sich auf dieses Buch beziehen, es gibt übrigens einen ehemaligen DKPler, der ein Witzchen Rosa-Luxemburg-Krimi geschrieben hat, Christoph von Dittfurt, der dann dieses Buch von Frau Puschnerath nicht nur sozusagen zu der wichtigsten Clara Zetkin-Biografie, sondern überhaupt sozusagen zum Prototyp, wie man Biografik von Kommunisten zu schreiben hat, machen soll. Das hat mich besonders amüsiert. Clara Zetkin, ich hatte es vorhin schon erwähnt, steht im Sommer 1921 in Moskau auf dem dritten Kongress der Kommunistischen Internationale kurz vor ihrem Ausschluss. Es gibt schwere Auseinandersetzungen und der am meisten gegen sie vorgeht, ist Fritz Heckert aus Chemnitz. Und der hat sich kurz vor seinem Tod, der ist 1935 in Moskau durch einen Verkehrsunfall, wirklich durch einen Verkehrsunfall umgekommen, auch sowas hat es gegeben. Die meisten aus der sind nicht durch Verkehrsunfälle umgekommen. Der hat in dem Sonderheft, zur Vorbereitung des 7. Weltkongresses oder 7. Kongresses der Kommunistischen Internationale 1935, hat dort seine Erinnerungen an Lenin, Luxemburg und Zetkin aufgeschrieben. Und Clara Zetkin hatte uns auf das Heftigste angegriffen. Es geht um diesen Putsch Mitteldeutschland, März 1921. Und praktisch fast alle Positionen von Paul Levy bezogen. Dafür machten wir und besonders ich in meiner Rede entsprechend scharfe Angriffe gegen sie. Nun kam es aber, dass am anderen Tag Clara Zetkin ihren 64. Geburtstag hatte, 5. Juli 1921. Der Kongress musste natürlich unserer alten Vorkämpferin gratulieren. Ein großer Strauß Rosen wurde beschafft. Wer aber sollte die Begrüßungsrede halten? Die Bestimmung fiel auf mich. Ich wollte mich natürlich vor dieser Sache drücken und brachte 100 Ausreden ein. Da packte mich Lenin am Arm und sagte mir: Genosse Heckert, Sie haben eine falsche Politik in Deutschland gemacht. Darüber muss man böse sein. Clara hat Ihnen gesagt, dass Ihre Politik schlecht ist. Vielleicht ist nicht jedes Ihrer Worte am Platze gewesen. Sie haben gestern scharf und nicht gerecht gegen Clara gesprochen. Machen Sie das heute mit dem Rosenstrauß wieder gut. Ich habe das mit Kräften versucht. Clara hat mir den Strauß auch mit Dank abgenommen, mich aber angeschaut, als wolle sie mich fressen. Die hierarchiebewusste Clara Zetkin. Und in ihrer Dankesrede sagt Clara Zetkin, bekennt sich natürlich zu den Bolschewiki, da gab es ja auch nie einen Zweifel bei aller Kritik, die sie hatte. Und dann aber kommt der Satz, den man in Moskau gar nicht mehr hören wollte. Was ich moralisch geworden bin, das Maß der Energie, das ich an den Dienst der Revolution setze, ich verdanke es in erster Linie meiner Indienverbundenheit mit der russischen Revolution von den 70er Jahren an. Der Satz war noch okay. Lassen Sie mich noch ein anderes hier aussprechen. Ich kann hier nicht vor Ihnen stehen, ohne dass mich nicht die Erinnerung überwältigt an diejenige, die ein Teil meines Wesens war und bleiben wird, an Rosa Luxemburg. Das war 1921 in Moskau nicht mehr gelitten. Aber sie hat dann, ihr habt es vorhin gezeigt, hat sich dann nach dem zweiten Gespräch mit Lenin entschieden, für die Zeit, die ihr noch zum Leben bleibt, sie wusste nicht, dass sie noch 12 Jahre leben wird, sich doch auf diese Politik einzulassen. Frau Puschnerath macht dann sehr interessante Zitationen. Also da kommt durchaus hier Bekenntnis zu den Bolschewiki und dann kommt ein sehr interessanter Satz, widersprüchlich und atmosphärisch, geradezu gespenstisch, mutet es an, wenn Zetkin zum Abschluss ihrer Danksagung die ihr überreichten Blumen dem Gedenken an Rosa Luxemburg widmete. Da war nichts gespenstisch. Aber so kann man Biografien schreiben. Und das wird dann auch gern zitiert. Ja, und eine andere Geschichte, die dann Frau Zetkin, die Frau Puschnerath dann vorbringt, ist also, die Männer waren ja nicht begeistert von der Zetkin. Die Zetkin war ja unbequem, sie war eben nicht hierarchisch. Und sowohl Viktor Adler als auch Bebel waren so manches Mal, also schon in den 10er-Jahren, sauer auf die Zetkin. Und irgendwann schreibt dann ein Mitglied des Parteivorstandes der SPD, dass dieses Blatt, was die Zetkin da in Stuttgart und dann in Berlin machte, also die Gleichheit, keinen Schaden anrichte, weil es niemand lese. So Frau Puschnerath, völlig kommentarlos zitiert sie das. Und sie bringt 5 Zeilen weiter dann die Auflagenzahlen eines Blattes, das niemand las. 1925.000 Abonnenten. So kann man auch Geschichten schreiben. Frau Puschnerath verschweigt es nicht. Sie schreibt bloß in der Fußnote oben, es hat zitiert da, einen findest du immer, den du zitieren kannst. Und dann bringst du die richtigen Zahlen, aber korrigiert sich nicht. Und dann gibt es die ideologische Wendung zum Leninismus, den Clara Zetkin nie vollzogen hat. Clara Zetkin, also der Unterschied zwischen Lenin und Clara Zetkin war, dass Lenin der Meinung war, die Gesellschaft ist verkommen, was richtig ist. Deshalb dürfen wir sie mit allen Mitteln bekämpfen. Während die Zetkin sagte, nee, wir müssen auf Marx zurückgehend die Truppen um uns sammeln, wir müssen bei den Massen bleiben und wir müssen die Massen hinter uns bringen. Und sie ist nie Leninistin gewesen, auch wenn sie sich zu den Bolschewiki bekannt hat, weil es die Einzigen waren, die zumindest es versucht haben, diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft zu überwinden, auch wenn sie daran gescheitert sind. Da jetzt erstmal ein Punkt.
Ja, vielen Dank, Jörn. Von mir jetzt vielleicht noch eines, also zurück zu dieser Tübinger Auseinandersetzung. Als wir die Veranstaltung organisiert haben mit der Historikerkommission und Vertreter der Historikerkommission eingeladen haben, hätten die gerne Frau Puschnerath auf dem Podium gehabt, die wollte aber nicht kommen.
Es war anders.
Bitte.
Nein, ich wurde angefragt, ob ich komme.
Ja.
Dann daraufhin hat der Vorsitzende der Historikerkommission gesagt, dann kommt er nicht, wenn ich komme. Und hat, ja, so hat mir das, haben mir die Kollegen aus Stuttgart das vermittelt.
Ah, ja.
Und dann, und er hat vorgeschlagen, dass man Frau Puschnerath fragt. Und Frau Puschnerath hat gesagt, wenn Schüttrumpf kommt, komme ich nicht. Und daraufhin lag der Ball wieder bei der Historikerkommission. Und dann ließ der Vorsitzende bei mir anfragen, ob er noch einen mitbringen darf. Er hat gesagt, ich kann auch zwei mitbringen. Und so sind die dann zu zweit gekommen. So ist die Geschichte.
Okay.
So habe ich sie erlebt.
Dann gibt es also parallele Drähte.
Ja. Eine kleine Ergänzung. Die Begründung, warum Herr Grossmann Frau Buschenrat gebeten hat, war die Aussage, die schriftlich vorliegt, niemand aus der Kommission hat eine Ahnung von ZGB.
Ja. Was ja stimmt.
Ja. Niemand hat Expertise für ZGB.
Deshalb ja. War die Begründung ja. Frau Buschenrat so.
Und
ich war ehrlich, aber
ja. Also offenbar gab es aber dann zwei parallele Drähte mit Tübingen und mit Stuttgart. So ist es auf jeden Fall. Frau Puschnerath wollte nicht. Ich muss sagen, was für mich in der Rückschau, gibt es natürlich Dinge, die mich unheimlich ärgern, außer dem ganzen Vorgang als solchen. Dazu gehört, dass der zweite Teil der Historikerkommission auf dem Podium hinterher per Social Media nicht etwa uns gegenüber im direkten Kontakt, also diese ganze Veranstaltung als manipulativ niedermachte. Also der hat die Vorstellung, wir haben ein Drehbuch gemacht. Du warst natürlich Bestandteil, ich war Bestandteil, weil ich freundlich begrüßt habe. Das war richtig niederträchtig, ja, weil die ganze Veranstaltung hätte praktisch den Zweck gehabt, die Historikerkommission niederzumachen und in schlechtes Licht zu rücken und Ähnliches. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich fassungslos und wusste auch nicht, wie damit umgehen, weil ich mit einem direkten Angriff umgehen kann, aber nicht mit so einem von hinten durch die Brust ins Auge. Wie willst du damit umgehen? Ja, du kannst nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, der X behauptet auf Twitter, dass dies und jenes passiert wäre, aber es war ganz anders. Also ich fand es ein bisschen wirklich auch eine verschwörungstheoretische Idee. Und ich meine, wir kennen uns hier als Tübinger Linke und damit meine ich jetzt nicht die Linke, sondern die verschiedenen linken Organisationen. Und ich hätte mal sehen wollen, wie das uns gelungen wäre, eine Choreografie, eine Regie für diesen Abend abzusprechen, die hinterher funktioniert hätte und die Historikerkommission niedergemacht hätte. Also ich halte es wirklich für sowas von absurd und abwegig. Gut, das war also das eine, was mich also einfach wirklich auch etwas entsetzt hat. Das würde auch gegen unsere Ehre als Rosa-Luxemburg-Stiftung gehen. Wir sind ja der Meinung, dass wir einfach versuchen, mit Fakten und mit Recherche und mit möglichst detaillierter Argumentation zu punkten. Ja, und wir sind eigentlich ja auch nie richtig dahinter gekommen. Also ich kann mir da vieles denken, aber die Kommission hat für mich nie schlüssig begründet, wie sie überhaupt auf Clara Zetkin kam. Denn die Kommission hat ja ihren Auftrag selbstständig ausgeweitet, hat mehr Straßennamen unter die Lupe genommen, als ihr der Gemeinderat zunächst vorgegeben hat. Ich finde das als solches auch gar nicht schlecht, von dem abgesehen. Aber warum und wie dann Zetkin dazu kam, noch dazu, wenn gleichzeitig gesagt wird, ja eigentlich hat bei uns gar niemand spezielle Expertise, das hat sich mir wirklich nicht erschlossen.
Na, das ist aber Politik.
Ja,
ja,
das ist
also,
Kulturkampf.
Die werden so viel, also ich meine, ich muss ja eins dazu sagen, als ich mir die Zusammensetzung dieser Kommission angeguckt habe, war mir natürlich sofort klar, was hier laufen ist. Also es war kein bekannter Historiker dabei, weil die wussten natürlich, alle, die angefragt worden waren, natürlich gesagt, wir gehen doch nicht ins Minenfeld. Jeder wusste doch, was es bedeutet. Und da haben sich Jüngere und Naivere zu etwas hergegeben, was sie nicht übersehen haben. Und die müssen dann, nachdem es ja nun wirklich Nazis waren und Kolonialverbrecher, die dort stigmatisiert wurden, müssen so viel Druck aus dem rechten politischen Raum bekommen haben und sie werden dann einen Hinweis auf Zetkin bekommen. Wir haben ja hier in Tübingen nur 4 linke Frauen, ne? Also wenn wir Bertha von Suttner zur Linken zählen. Noch Käthe Kollwitz, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin. Die haben alle da auf diesem Berg jeweils so einen Stummel als Straße bekommen. Und da war natürlich die Zetkin als Einzige überhaupt angreifbar. Und das ist eigentlich so das, was ich aus der Politik kenne. Also haust du mir meine Rechten, dann haue ich dir deine Linken. Und anders wird es nicht gelaufen sein. Und ich nehme an, die Kollegen, die sich dann in diese Situation gebracht haben, werden das oft bitter bereut haben. Aber sie mussten das Spiel ja zu Ende spielen. Mhm. So, und was dann also die Verleumdung sozusagen der Veranstaltung, ich habe zum Teil also österreichische Wurzeln und in meiner Familie sagt man in solchen Fällen, das ignorieren wir nicht einmal.
Ja, okay. Gibt es jetzt noch Anmerkungen oder Fragen an Jörn Schüttrumpf? Wenn das nicht der Fall ist, könnten wir zum Ende kommen. Jörn, es ist sehr schade, dass du morgen nicht da bleibst, denn wir haben Florence Hervé.
Grüße herzlich.
Ja, wir haben sie hier in Tübingen, also das Zentrum Trude Lutz, der linke Laden Trude Lutz hat sie als Gast in der Münzgasse 4 und ich glaube, das geht um 19.30 Uhr los, ist das richtig? Ja, also wird geschwind nachgeprüft, ist jedenfalls schade, dass du nicht mehr da bist. Und da kann man aber auch hingehen und bei dir bedanken wir uns natürlich ganz herzlich und da will der Volker Bohn noch was dazu sagen.
Ich nenne mich jetzt einfach hier mal zum Sprecher aller Linken in Tübingen, aller Linksgesinnten. Und ich weiß ja, dass du ein emanzipierter Mann bist.
Das geht so, ja.
Deswegen habe ich dir hier ein Geschirrhandtuch.
Das ist gut.
Ein rotes.
Wunderbar.
Mit dem roten eingepackt.
Danke.
Aber es geht da nicht ums Geschirr, sondern da ist ein Wahrzeichen von Tübingen drauf, der Hölderlin-Turm.
Der ist schön.
Dann habe ich, da steht Lakritz drauf. Aber das Säckchen habe ich im CIA geklaut. Und du weißt ja, dass sie gut sind im Fälschen.
Das ist richtig.
Und da ist natürlich was Gutes drin. Oh. Und da ist ein Dresdner-Brand drin. Und den sollst du dir schmecken lassen zum Dank.
Ich werde den mit Freunden, die sowas bevorzugen, gern trinken. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, alles Gute und ich hoffe, dass sich die Linke wiederfindet. In diesem Sinne.
Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, dass du auch, nachdem die Zetkin-Auseinandersetzung hier ausgestanden ist, mal wieder Gelegenheit findest, zu uns nach Tübingen zu kommen.
Ich komme gerne. Also,
wenn man dich ruft, genau.
Ja, also.
Okay, also schönen Abend noch an alle. Vielen Dank.